Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Ja, herzlich willkommen bei Tage wie diese. Ich habe heute einen wunderbaren Gast bei mir. Es ist Andreas Bartelmes. Er ist Autor und Publizist. Er hat unter anderem das Buch geschrieben, Die große Zerstörung. Ein Buch, das große Wellen geschlagen hat. Es wurde unter anderem von Jürgen Habermas zitiert in seinem Update seines berühmten Buches Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit. Das ist ein digitales Update und unter anderem dort wurde Andreas zitiert. Andreas, herzlich willkommen.
Hallo Alexander, freue mich hier zu sein.
Ja, also dein Buch heißt Die große Zerstörung. Was steckt denn eigentlich dahinter? Du sprichst hier auch von Disruptionseffekten. Das ist vielleicht für viele nicht ganz geläufig. Kannst du vielleicht ein bisschen erläutern und das vielleicht ein bisschen greifbar machen, was sich dahinter verbirgt?
Ja, sehr gerne. Ich habe mir diese Zeit angeguckt und ich bin ja nicht nur Autor, sondern auch Tech-Unternehmer und beschäftige mich mit Startups und Technologie. Und da kommt ja dieser Modebegriff Disruption öfters vor. Und ich habe mich beschäftigt mit der Frage, warum denn die Zeit, in der wir aufgewachsen sind, also die 80er und 90er Jahre, so kontinuierlich waren, vielleicht auch ein bisschen langweilig, und jetzt diese Zeit so beschleunigt und atemlos daherkommt. Mhm. Und die These, die ich in meinem Buch verfolge, ist, es ist die Technologie. Und es ist die Beschleunigung durch den technologischen Wandel. Und der Begriff Disruption stammt ursprünglich eigentlich aus der Evolutionsbiologie. Mhm. Und er beschreibt eben, dass es nicht einen Stück für Stück Fortschritt gibt, verglichen vielleicht in den 80er und 90er Jahren, dass die Haushaltsgeräte oder das Auto mit ABS und Airbag immer besser wurden, sondern dass es eine sprunghafte Veränderung gibt. Mhm. Und das kennen wir zum Beispiel aus der Historie durch die Druckerpresse. Denken wir daran, dass die Reformation zum Beispiel bei Martin Luther sicherlich nie möglich gewesen wäre, ohne die Flugblätter gegen den Papst. Mhm. Oder in der Industrialisierung oder eben auch jetzt durch das Digitale. Denken wir einfach nur daran, wie wir vor 20 Jahren kommuniziert haben, dass es noch keine Smartphones gab, dass es noch keine sozialen Medien gab, von AI war noch überhaupt nicht die Rede. Und das ist die These und die Idee des Buches, zu sagen, wir leben in einer Zeit des Bruchs, in dem alles neu ist oder vieles neu ist. Und wir versuchen, diese Zeit immer noch mit den Regeln und den Institutionen der Vergangenheit zu erklären. Und das ist eigentlich unser Problem im Moment. Wir kennen die Vergangenheit, wir kennen die Muster, die Erklärungsmuster. Und wir haben uns auch in der Vergangenheit so wohl gefühlt. Und jetzt kommen wir mit der Gegenwart und mit dieser neuen Beschleunigung sehr schlecht zurecht.
Ja, und das ist interessant. Wir sprechen auch in dem Zusammenhang ja über diese allgemeine Überforderung. Das ist ja sowas, das ist ja auch langsam ein geflügeltes Wort geworden, irgendwie in der Presse, aber auch im Gefühl sozusagen in den Herzen, in der Bevölkerung. Und auf Überforderung gehst du ja auch speziell ein. Das ist ja wahrscheinlich irgendwie sowas wie die emotionale Ableitung von dessen, was du gerade gesagt hast, oder? Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Und ich glaube, diese Überforderung kommt aus unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel aus dem Digitalen, was jeder kennt. Früher war unser Bezugsrahmen ein analoger Bezugsrahmen. Das heißt, die Leute um uns herum, räumlich analog, die Leute neben uns im Bus, in unserer Nachbarschaft, in unserer Schule, das war der Bezugsrahmen. Wir hatten also eigentlich gar nicht die Möglichkeit, mit anderen Menschen auf anderen Erdteilen so einfach in Kontakt zu treten. Klar, es gab irgendwelche Brieffreundschaften und es gab den Bericht der Tagesschau über eine Überschwemmung in den Philippinen, aber wir hatten nicht die direkte Interaktion durch soziale Medien, durch Chats, durch Kommentare bei Facebook mit den Peers in anderen Ländern oder Orten. Und das ist etwas komplett Neues, dass wir uns manchmal zu Menschen, die geografisch tausende Kilometer weit weg sind, viel näher empfinden, emotional und kulturell, als derjenige, der neben uns an der Bushaltestelle steht. Und das ist natürlich eine psychologisch neue Situation, die auch eine neue Form von Empathie und Missempathie auslöst. Das heißt, wir haben nicht mehr so einen starken Bezug zu unserem direkten Umfeld, aber möglicherweise gibt es ein stärkeres globales Verantwortungsgefühl, Aber das bringt uns natürlich durcheinander. Das ist eine kognitive neue Struktur und eine neue Anforderung an uns, psychologisch wie empathisch. Und ich glaube, das Beispiel macht das deutlich.
Das stimmt, das ist interessant, weil es gab ja lange quasi auch so eine Kultur der Globalisierung und man glaubt ja eigentlich, dass die Globalisierung auch sozusagen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich-sozial eigentlich die Barrieren und sozusagen alte nationalstaatliche Grenzen auch in den Köpfen einreißen könnte. Und das ist offensichtlich ja hier ein gegenteiliger Effekt. Wenn ich dich richtig verstehe, kann man es auch so lesen, dass man sagt, der Mensch ist vielleicht in der Geschwindigkeit der technischen Entwicklung nicht Stritt gehalten oder hat nicht standgehalten. Ist es so richtig so? Also, dass es zu dieser Überforderung kommt, weil wir uns so schnell nicht angepasst haben in unserem Steinzeitgehirn?
Ich glaube, du hast vollkommen recht. Die Globalisierung ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Und man könnte eigentlich sagen, mit der Erfindung des Rades gab es eine Form von Mobilität, die am Ende zur Globalisierung führte. Natürlich hat das Digitale nochmal die Globalisierung massiv beschleunigt.
Ja.
Aber die Globalisierung an sich ist ja kein digitales Phänomen, sondern durch Reisen, durch Welthandel, durch Konzernstrukturen nach dem Zweiten Weltkrieg hat ja die Globalisierung immer stärker an Fahrt gewonnen. Aber was du ansprichst, ist ganz entscheidend, ist die Geschwindigkeit. Können wir mit dieser Geschwindigkeit mithalten? Und die Nachkriegszeit in den westlichen Ländern war wohl eine Zeit, wo wir mit dieser Geschwindigkeit mithalten konnten, weil eben die Erfindungen und die Innovation inkrementell waren, so nenne ich das in dem Buch. Das ist quasi der Gegenbezug zum Disruptiven, ne? Also Stück für Stück. Das Auto wird immer besser, der Kühlschrank wird immer besser und so weiter. Also eigentlich das deutsche Geschäftsmodell, wenn man so will, ja. Die Ingenieurskunst, die sich immer wieder perfektioniert. Und jetzt leben wir eben in einer Zeit der Sprünge, wo wir auf einmal leben, dass das Alte wertlos geworden ist, wo wir ja auch sowas erleben, dass Leute sich deklassiert fühlen mit ihrem Verbrennermotor oder weil ihnen verboten wird, mit Gas zu heizen oder ähnliches. Oder sie glauben, es wird ihnen verboten. Ne? Das sind ja Paradigmen, Gewohnheiten und Errungenschaften, die in Frage gestellt werden. Und das ist Teil dieses disruptiven Zeitalters und das ist eine weitere psychologische Dimension, nämlich die Deklassierung. Es gibt Verlierer. In jedem Umbruch gibt es Verlierer, während wenn es kontinuierlich geht, kommt immer jeder mit. Und umso schneller die Geschwindigkeit, umso schwieriger ist es mitzukommen und damit fühlen sich immer mehr als Verlierer.
Ja, das ist interessant, weil ja ganz oft auch soziologische, psychologische Erklärungsversuche ex post passieren. Also im Nachhinein schaut man da drauf, was eigentlich gerade, wo die Gesellschaft sich hinbewegt oder bewegt hat und die technologische Fortschritt so stark nach vorne rennt und man ja vorher nicht genau weiß, was es mit den Menschen macht, überhaupt was es macht. Also es gilt ja diese etwas, sagen wir mal, einfache Regel, was gemacht werden kann, wird auch gemacht. Also es gibt ja sozusagen etwas, oft wird reguliert ja der Markt überhaupt nur, welche Technologie sich durchsetzt. Ich möchte davon auch jetzt nochmal auf ein anderes Kapitel aus deinem Buch kommen, nämlich über die Plattform, über die Plattformkapitalismus sprechen. Du hast ja auch viele Artikel dazu veröffentlicht in Zeitungen, in den großen führenden Leitmedien. Ich würde gerne mal, dass du uns vielleicht noch mal so ein bisschen erläuterst, was Plattformkapitalismus ist oder was du das Plattformparadox nennst. Denn das hat ja, glaube ich, auch einen großen Anteil an der Beschleunigung der Digitalisierungsprozesse.
Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung zu dem, was wir gerade besprochen haben. Wir haben ja gesagt, dass sowohl wirtschaftlich-industriell die Zeit vom Inkrementellen, also vom kleinen Fortschritt industriell geprägt war. Wir denken an Automobilindustrie, wir denken an was auch immer, Konsumgüter und so weiter. Und auf der anderen Seite schon die Dimension der sozialen Medien angesprochen. Beides hat ja mit den Plattformen zu tun. Was sind eigentlich Plattformen? Ja, Plattformen sind Unternehmen wie Google oder wie Facebook oder wie auch Amazon, die eigentlich selbst nichts mehr herstellen, sondern eben eine Plattform, eine Technologie zur Verfügung stellen, wo entweder Dienstleistungen angeboten oder getauscht werden können oder wo Kommunikation stattfindet. So, das heißt, diese Unternehmen stellen selbst nichts mehr her, sondern sie nutzen eigentlich ihre Nutzer als Produkt.
Ja.
Und das ist ja schon mal eine ganz neue Dimension. Ne? Bisher waren die Kunden diejenigen, die dafür bezahlt haben. Heute sind die Kunden diejenigen, die den Inhalt, das eigentliche Produkt herstellen. Mhm. Und die Werbenden bezahlen dann dafür, dass sie wiederum diese Kunden auf Schritt und Tritt verfolgen können und entsprechend Werbung aussteuern können. Mhm. Das kann man ja schon mal als eine etwas merkwürdige Veränderung der Wirtschaft sehen und auch eine, ich würde mal sagen, sehr übergriffige Form von Unternehmen, ihre eigenen Nutzer zur Monetarisierung zu nutzen. Mhm. Wir empfinden aber diese Plattform als so bequem und auch als so notwendig zu benutzen. Wir denken daran vielleicht, wie jeder zu Facebook kam oder zu WhatsApp. Irgendwann musste man mitmachen. Ne? Der Sog war so stark, man konnte sich dem gar nicht entziehen. Und das ist eben auch ein Merkmal dieser Plattformen, das sogenannte Winner-Takes-It-All-Prinzip. Es gibt eben nicht mehrere Plattformen, die dasselbe tun, sondern am Ende gibt es ein Monopol. Mhm. Und es gibt diesen Sog in das Monopol, weil dieses Produkt, was dort angeboten wird, immer besser wird, umso mehr Leute teilnehmen. Mhm. Und auch das ist ein großer Unterschied zum industriellen Zeitalter. Ich mache wieder den Vergleich zum Automobil. Mhm. Wenn ich BMW-Fahrer bin, ist es relativ egal, wie viele andere BMW-Fahrer es gibt. Mit Ausnahme vielleicht, dass sich daraus ableiten lässt, wie viele Werkstätten es für BMW gibt. Mhm. Bei Facebook oder bei WhatsApp ist das ganz entscheidend, weil mit jedem weiteren User wird diese Plattform besser, weil ich mehr Content habe, weil sie mehr Reach hat. Also ich kann mehr Menschen erreichen, wenn ich etwas poste. Mhm. Und um es mal für jeden runterzubrechen, weil die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich dort auch meine Freunde finde. Mhm. Und das sind eben ganz entscheidende Unterschiede zum industriellen Zeitalter, wo Produkte, haptische Produkte hergestellt wurden, verschifft wurden. Jetzt habe ich nicht mehr haptische Produkte, die überhaupt keine Transportkosten haben, die maximal skalierbar sind. Und das ist eben ein großes Missverständnis, wenn ich über skalierbar spreche. Oft wird die Digitalisierung und Google und Facebook mit den Erklärungen des Industriellen versucht darzustellen. Also Skaleneffekte sind typisch industrielles Thema. Ne? Umso mehr ich herstelle, umso billiger wird's.
Gut, dass du es nochmal erläuterst. Ich hätte sonst gefragt, genau, das für jeden noch klar
das ist. Das ist quasi die Idee der industriellen Politik, ne? Oder der industriellen Wertschöpfung. Ein Autohersteller, der 10 Millionen Autos im Jahr produziert wie Volkswagen, er hat wahrscheinlich günstigere Stückkosten, auch im Einkauf, als BMW, die 2,5 Millionen Autos herstellen. So. Und das ist ein Erklärungsmodell, was auf die Plattformen nicht mehr zutrifft. Sondern bei den Plattformen, wie gerade erläutert, geht es eigentlich um Netzwerkeffekte. Das heißt, umso größer die Community ist, die diese technologische Produkt nutzt, umso wertvoller wird es. Und umso profitabler ist es. Und das ist eine ganz neue Form des Kapitalismus, um auf den von dir angesprochenen Plattformkapitalismus zu kommen, der seine Nutzer als Produkt nützt, der eigentlich keine Produkte selbst herstellt, außer eine technologische Plattform bereitzustellen und massive Margen erzielt. Ne? Also wenn wir uns überlegen, welche Margen in diesem Geschäft sind und wie monopolisiert inzwischen der Werbemarkt ist.
Ja, das finde ich interessant. Ich möchte kurz auf zwei Sachen eingehen oder zwei Sachen verknüpfen, die du genannt hast. Das eine ist hochinteressant, dass the winner takes it all Prinzip, sprich eigentlich etwas, was wir als gesund empfunden haben in dem alten kapitalistischen Ansatz, nämlich Wettbewerb. Wettbewerb führt dazu, dass die Produkte besser werden, dass es keine Preisabsprachen gibt, dass es Preistransparenz für die Endkunden gibt. All das hebelt sich ja im Grunde durch diese Art von Winner-Takes-It-All-Monopolisierung selber aus. Das finde ich schon mal interessant und auch nochmal erwähnenswert. Das hast du genannt. Und zweitens finde ich auch interessant, du hast gesagt, das sind Firmen, die nichts herstellen. Und dann hast du es ja erläutert, die Skaleneffekte. Denn letztendlich gibt es ja auch im Oldschool-Kapitalismus Firmen, die nichts herstellen. Ein Großmarkt, ja, wo morgens die Obsthändler einkaufen. Das ist letztendlich auch jemand, der nur etwas bereitstellt und dort eine Verteilerfunktion hat. Makler haben auch im Grunde nur so eine Verteilerfunktion oder sag mal Kleinanzeigen, ja, für Makler, ob es jetzt Immobilien-Scout im Internet ist oder wenn wir es noch weniger digital wollen, die früher, die alte Anzeige, da wurden auch nur Waren im Grunde Dienstleistungen vermittelt. Aber das war halt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dadurch, dass es lokal begrenzt war und dass es die Möglichkeit hatte, dass es eine Konkurrenz gibt. Also es gab ja immer noch die Möglichkeit, dass jemand anderes einen Großmarkt für Obst daneben aufmacht, mit besseren Skills, günstigeren Preisen oder was auch immer. Hat man da nicht diese Verzerrung? Habe ich das richtig verstanden? Ja.
Vollkommen richtig. Was du beschreibst, zum einen diese geografische, es gab nur geografisch eine geografische Verdichtung an einem Ort, wo du den Großmarkt oder die Messe abhalten konntest. Und außerdem war es viel einfacher, in Wettbewerb zu treten. Was ist denn das Problem, warum man nicht in Wettbewerb treten kann, und vielleicht auch nochmal das Problembewusstsein hier darzustellen? In der Corona-Zeit gab es ja immer wieder die Idee, dass der Staat durch Apps oder ähnliches mit den Bürgern in Kontakt tritt. Und ich glaube, da wurde zum ersten Mal staatlichen Stellen auch deutlich, wie abhängig sie von den Technologiekonzernen sind, weil ihnen auf einmal klar wurde, dass ohne Absprachen mit den gängigen Betriebssystemen sie überhaupt keine Möglichkeit haben, mehr digital mit ihren Bürgern in Kontakt zu treten. Also ohne Google Play und ohne den App Store ist es schlichtweg nicht möglich, eine App zu launchen in der westlichen Welt. Das heißt, wir sind abhängig von diesen beiden Mega-Unternehmen. Und deshalb gehe ich auch so weit und sage, dass sie eigentlich überstaatliche Macht haben. Dass sie eigentlich inzwischen mächtiger sind als Staaten. Und das ist vielleicht auch ein großer Unterschied zu früher, wenn du den Vergleich machst. Früher gab es keine Unternehmen, denen man zugetraut hätte, ähnlich wie ein G7-Land eine staatliche Macht oder eine überstaatliche Macht auszuüben. Das heißt, wir reden eigentlich heute von ganz anderen Dimensionen, weil wenn wir uns Kommunikation angucken, wenn wir uns Apps angucken, wenn wir uns Zahlungsmittel angucken, es so dominante Systeme gibt, ohne die ist Wirtschaften heute oder Kommunikation heute überhaupt nicht mehr möglich.
Und du hast völlig recht, nämlich Meinungsmacht war eigentlich immer etwas, was sozusagen die Politik auch kontrolliert hat oder üblicherweise zum Beispiel in Diktaturen wurde ja normalerweise erstens Zensur angewendet oder die Medien wurden gleich geschlossen oder verstaatlicht. Das hat man ja im Dritten Reich gesehen, in Russland ist es immer noch so. Und jetzt ist es aber, wie du schon sagst, interessanterweise in der Hand, diese komprimierte Meinungsmacht von wenigen Konzernen, die möglicherweise da auch sehr intransparent sind. Oder was heißt möglicherweise, die tatsächlich ja sehr intransparent sind. Und auch nochmal den Bogen zurückgeschlagen zu dem, was du zuvor sagtest. Die Staaten und Regierungen sind auch abhängig davon, auch selber über diese Plattformen zu kommunizieren. Plattformen, die sie eigentlich kontrollieren sollten, über die sie eigentlich auch eine Kontrollfunktion ausüben sollten. Also das ist sicherlich ein schwieriger Spagat. Und ich finde, es ist eine tolle Überleitung in einen anderen Bereich, nämlich den Bereich der Politik. Du hast es damit jetzt im Grunde ja schon angesprochen. Nicht nur im Verhältnis zu den Plattformkonzernen, sondern auch die Politik ist nun mal jetzt sehr betroffen von Disruptionsprozessen. Und wollen wir gleich in Deutschland bleiben? Wir haben im Vorgespräch ja schon mal drüber gesprochen. Du hast in deinem Buch sehr visionär auch über die Parteienlandschaft gesprochen und im Grunde da schon Dinge vorweggesehen, die jetzt so eintreten. Ich sag mal Stichwort AfD.
Ja, ich glaube, was du ansprichst, ist super relevant, aber vielleicht lass uns die beiden Stränge noch miteinander verbinden. In unserer bisherigen Diskussion wirkt es ja so, als wäre das Digitale und die Disruption etwas total Antidemokratisches und höchst Problematisches. Ja, sie ist problematisch, aber wir müssen schon auch sehen, dass es dialektisch ist. Also man kann ja schon auch sagen, soziale Medien sind auch Aufklärungsmedien, wenn wir richtig damit umgehen. Und wenn du die AfD und die Radikalisierung in der Gesellschaft ansprichst, dann hat das zunächst auch mal damit was zu tun, dass sich jetzt alle zu Wort melden können. Und wenn wir vorher über die alte Bundesrepublik gesprochen haben, muss man eben auch sagen, dass das ein wohl kuratiertes System hin zur Mitte war. Ja? Das heißt, die Leitmedien und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben hin zur Mitte gewirkt und integriert, genauso wie die Volksparteien, die damals noch mächtig waren. Und heute ist es etwas anders. Heute hat jede oder jeder die Möglichkeit, sich über soziale Medien zu artikulieren. Das ist ja erstmal gut. Das Problem ist, dass die Algorithmen, also die technologische Logik dieser Plattformen, die Ränder bevorteilt. Das heißt, dadurch, dass die Emotionen, dass der Hass, dass die Falschmeldungen, dass die Wallung von den Algorithmen bevorzugt wird, im Gegensatz zur sachlichen Argumentation, im Gegensatz zu den normalen, langweiligen Punkten, werden auf einmal die Ränder, die quasi im alten System versucht wurden zu negieren, werden auf einmal überrepräsentiert. Ja. Das heißt, das passiert gerade. Und damit sind wir natürlich auch radikal überfordert. Und so wird natürlich aus einem Aufklärungsmedium, was Social Media durchaus sein könnte, ein extrem gefährliches Medium. Und damit sind wir auch bei der AfD, auch als Erklärungsversuch für unsere Zeit. Wenn die Lautstärke und Emotionen und Hass sehen, auf einmal mehr Aufmerksamkeit bekommen, als sie eigentlich haben sollten durch die sozialen Medien, dann bekommen sie natürlich auch mehr Zulauf. Das Gleiche gilt übrigens auch für die linke Seite, für das, was zum Teil auch als Vogue bezeichnet wird. Ja? Und dadurch haben wir diese Polarisierung, dass eigentlich Minderheiten auf einmal den Ton angeben und der Mainstream, ich würde mal sagen, die Mitte von 70-80% verstummt. Und das ist eigentlich das Problem unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatte, dass es viel Aufregung auf diesen beiden Spektren gibt, obwohl die Mitte eigentlich immer noch ausgepegelt ist, aber nicht gehört wird und in den sozialen Medien nicht stattfindet.
Das ist interessant. Das heißt, es ist im Grunde ein Verzerrungseffekt der Darstellung in den sozialen Medien, beziehungsweise ein Verzerrungseffekt durch die starken Engagement auf Negativmeldungen. Das ist einem, glaube ich, auch so nicht ganz bewusst. Also das würde vielleicht auch bedeuten, dass man manche Aufregung vielleicht auch erstmal ruhig warten kann, bis sie sich legt, weil sie vielleicht auch ein bisschen künstlich erzeugt ist, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, aber so funktionieren ja soziale Medien nicht, wie wir alle wissen. Wer einmal davon betroffen war, dass er angeschossen wurde in den sozialen Medien öffentlich, der weiß, welche Wallung, welche Erregung das in einem auslöst. Und in diesem Zustand befindet sich die digitale Gesellschaft ständig. In einem Erregungs- und Aufregungszustand, wo geschossen und abgewehrt wird. Und ich möchte nochmal den Vergleich machen zu der alten Welt, um das nochmal sehr plastisch zu machen. Ich nenne die ja im Buch Nutella-Deutschland, also genau dieses gemütliche Deutschland, wo in Anführungszeichen noch alles in Ordnung ist. Und da gab es natürlich auch schon Spinner, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite. Aber auf die hat halt keiner gehört und die hatten auch kein Megafon und die hatten auch keine sozialen Medien, wo sie kommunizieren und sich verbinden können. Und heute können sich die Spinner untereinander organisieren und Lautstärke organisieren und die anderen anstecken. Und das ist ein neuer Effekt. Das heißt, Partizipation in den digitalen Medien funktioniert vielleicht sogar viel besser als im Nutella-Deutschland. Aber die Repräsentation funktioniert nicht mehr, weil die Lauten sind über.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Präsentiert.
Jetzt gibt es ja natürlich auch positive Effekte von sozialen Medien im politischen Einfluss, beispielsweise bei Revolutionen. Schauen wir mal zum Beispiel auf den Iran. Da war ja bekannt, dass die Demonstranten sich auf sozialen Medien absprechen konnten und der Unterdrückungsmacht damit teilweise ein Schnippchen schlagen konnten. Also dass teilweise die Zensur da nicht gegriffen hat, weil das US-Konzerne sind und die nicht kontrolliert werden konnten. Könntest du dir vorstellen, dass es ein auch, sagen wir mal, dass man diese Art von positiven, ich sag mal, Gruppierungseffekten auch für uns politisch, sagen wir mal, auf einer Bürgerebene nutzbar machen könnte? Also im Sinne von Communities, also bestimmt hat die CDU und die SPD, die Volksparteien haben bestimmt Facebook-Seiten und Instagram-Seiten, aber das ist ja nicht das, was ich meine. Also das Parteienspektrum versucht sich da zu repräsentieren, aber auf eine Art von Bürgerebene. Denn wenn du sagst, es gibt diese Überrepräsentation der linken und rechten Ränder oder generell der großen Klaköre, da wo am lautesten geschrien wird, wäre da nicht vielleicht eine Idee, so eine Sammelbewegung in der Mitte zu bilden, im Sinne eines bürgerlichen Forums? Also nur mal so in die Blume gesprochen, ne? Das ist jetzt ein ganz unreiner Gedanke.
Vielleicht einige Kommentare zu dem, was du gerade gesagt hast. Was interessant ist, wenn man auf die sozialen Medien auch inzwischen schon historisch blickt, so seit 2008, 2010, ist ja, dass sie am Anfang ganz klar als Aufklärungsmedium gesehen wurden. Genau wegen arabischem Frühling, Anfang der 10er Jahre. Mhm. Und eigentlich erst in der Mitte der Dekade, also 2015, 2016, spätestens dann mit Brexit und Trump, Cambridge Analytica, kam dann dieser sehr kritische Blick auf die sozialen Medien. Mhm. Obwohl natürlich vorher auch schon klar war, dass es Netzwerkeffekte gibt und Monopolmacht und ähnliches. Das heißt, das, was du beschreibst, ist durchaus ein wichtiger Aspekt der sozialen Medien. Und man kann so argumentieren, dass soziale Medien Aufklärungsmedien sind, nur der Mensch in dieser Geschwindigkeit nicht vorbereitet ist, diese Aufklärung auch auf friedlich zu vollziehen. Möglicherweise ähnlich wie bei anderen disruptiven Innovationen. Wenn du sagst, was bedeutet das für die Parteien, dann würde ich so weit gehen und sagen, inzwischen sind die Plattformen eigentlich die Parteien, weil das, was Parteien in der bundesrepublikanischen Idee eigentlich tun sollen, ist ja Meinungsbildung zu organisieren. Mhm. Und Plattformen organisieren ja Meinungsbildung. Wahnsinn, also nirgendwo findet mehr Meinungsbildung statt als auf den Plattformen. Mhm. Und nirgendwo findet inzwischen immer weniger Meinungsbildung statt als in den Parteien. Das heißt, die Parteien und die Politik laufen eigentlich dem Diskurs und der Debatte auf den sozialen Medien hinterher. Mhm. Ähnlich wie übrigens die Politik selbst. Und das ist eben ein Problem, wenn man dann wieder feststellt, dass die Debatte verzerrt ist, weil sie von den Rändern dominiert wird. Und so kommt es eben auch, dass viele Bürger den Eindruck haben, dass Politiker sich eigentlich nur noch um diese Randthemen, mit diesen Randthemen beschäftigen. Ne? Also auch die Art, wie wir über die AfD sprechen, diese Sorge, diese Aufgeregtheit, hat möglicherweise auch etwas damit zu tun, dass diese Debatte in den sozialen Medien überhitzt ist. Genauso wie wir über politisch korrekte Sprache sprechen. Möglicherweise ist das auch ein Grund, dass Politiker sehr, sehr stark durch Twitter gefüttert werden. Und im Übrigen auch Journalisten. Mhm. Und das möglicherweise aber gar nicht die Mehrheit der Menschen in Pforzheim oder Niedersachsen interessiert. Mhm. Und da gibt es ein Disconnect zwischen der scheinbaren Debatten, der scheinbaren Debatte in Deutschland, die auf Twitter und auf Facebook vollzogen wird, und der eigentlichen Bedürfnisse der Menschen, die man gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, weil die sozialen Medien, wie eben gerade beschrieben, verzerrt sind.
Ja, das ist super dargestellt, und ein Disconnect ist, glaube ich, auch ein zentraler, guter Begriff, den man sich da mal selber so von links nach rechts im Gehirn wiegen kann. Du hast eben gesagt, früher gab es natürlich auch schon immer diese Spinne, aber das wurde dann über Presse und Parteien so ein bisschen auch abgefedert. Und jetzt gibt es sozusagen ein direktes Medium, wo ungefiltert die ganzen Meinungen gesprochen werden. Richard David Precht, hier aus unserem Schwester-Podcast, hat mal gesagt, die sozialen Medien sind im Grunde das, was früher am Stammtisch, da wurde auch immer viel Quatsch geredet, wenn man da zusammen war, wurde polemisiert, jetzt kann halt jeder seine Meinung rausposaunen, das ist im Grunde das digitale Sprachrohr für, nicht immer, ja, aber kann es sein für Polemik. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich folgende Frage. Wenn wir die Balance of Powers in der Demokratie, ist ja in vielerlei Hinsichten, also wir haben einen Parlamentarismus, wir haben eine indirekte Demokratie, wir haben dazu pluralistische Strömungen, dass wir auch möglichst viele Meinungen abbilden, auch lokal. All das ist ja sozusagen, sind ja Prinzipien der Demokratie gewachsen sind, und wir haben ja eine sehr moderne Verfassung, die dafür sorgt, dass eben ja nicht extremistische Strömungen zu deutlich werden und alles sehr abgefedert wird durch verschiedene Kammern, durch verschiedene Institutionen, natürlich auch die Trennung der Gewalten. Glaubst du, in diesem Maße könnte man eigentlich sagen, dass ein soziales Medium per se durch seine Direktheit etwas Undemokratisches hat?
Das ist eine schwierige Frage, die du stellst. Ich glaube, dass Direktheit nichts Undemokratisches ist.
Absolut,
sondern, ja, dass die Filter, die sich die, insbesondere die deutsche Verfassung nach dem Schrecken des Dritten Reichs gegeben hat, bewusst darauf gezielt haben, eine verfehlte Massenbewegung aufzuhalten und eine Diktatur zu verhindern. Sie hat damals sehr, sehr stark auf die Parteien gesetzt und hat die Idee in die Verfassung geschrieben, dass die Parteien eigentlich der Garant dieser Demokratie sind. Und daran habe ich inzwischen Zweifel, weil ich glaube, was möglicherweise in den 50ern und 60ern noch super funktioniert hat, funktioniert halt im digitalen Zeitalter nicht mehr so gut. Mhm. Und ich glaube, wir müssen uns angucken, also ich habe ja vorhin gesagt, wir versuchen immer, die Gegenwart mit den Institutionen der Vergangenheit zu erklären. Mhm. Ich glaube, was zum Beispiel bei den Parteien immer so ist, wir denken, Parteien und Demokratie sind dasselbe. Nee, die Demokratie ist tausende von Jahre alt, die Parteien sind noch nicht mal 200 Jahre alt. Das heißt, wir müssen die Demokratie retten, indem wir immer wieder unser Betriebssystem erneuern. Mhm. Und möglicherweise gehört zur Erneuerung der Betriebssysteme, dass wir über die Funktion und die Macht der Parteien neu nachdenken, um eben unsere Demokratie zu schützen. Also ich bin in meinen Artikeln so weit gegangen, dass ich gesagt habe, die Art, wie wir über Parteien nachdenken, wie wir Parteien organisieren, gefährdet unsere Demokratie. Und damit bin ich eben kein Antidemokrat, sondern ich mache mir eben Sorgen darum, dass die Verschlafenheit und die Trantütigkeit, wie wir im Moment Politik organisieren, die Menschen, um das mal in Politikersprache auszudrücken, nicht mehr mitnimmt und wir dadurch Grundvertrauen in die Demokratie verlieren und möglicherweise Kräfte wie die AfD bedienen. Mhm. Vielleicht noch ein Kommentar zum Stammtischvergleich. Ich würde Precht da entscheidend widersprechen, denn der Unterschied am Stammtisch ist, dass man physisch miteinander an einem Tisch sitzt. Mhm. Das heißt, jeder ist daran interessiert, am Ende friedlich auseinanderzugehen. Klar gibt es auch Stammtischstreitereien und Leute, die sich nie wiedersehen wollen, nachdem sie sich am Stammtisch gestritten haben. Mhm. Aber das Physische und damit der Ausgleich ist ja ein ganz enorm wichtiges in der analogen Debatte. Mhm. Und das ist eben das Problem in der digitalen Debatte, dass wir einen Ton anschlagen und eine Schärfe, die wir im Analogen nie anschlagen würden, weil wir schlichtweg den körperlichen Konflikt scheuen. Mhm. Und ja, was wir lernen müssen, ist eigentlich, dass wir im Digitalen genauso achtsam miteinander umgehen wie im Analogen. Mhm. Und deshalb, der Stammtischvergleich wäre schön, er ist aber nicht richtig.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, ist eigentlich ein sehr schönes Statement, dass wir im Digitalen genauso achtsam miteinander umgehen sollen wie im echten Leben. Ja, du hast gerade gesagt, die Demokratie updaten, die Demokratie auf dem Stand halten, die Demokratie renovieren, fit machen für die Zukunft. Du hast im Buch ja auch schon ein paar Sachen anklingen lassen. Kannst du uns da vielleicht einen kleinen Ausblick geben, was für Ideen du dazu hast? Was wären Möglichkeiten? Du hast es hier so schön gesagt, aus Old Europe wird Bold Europe, als selbstbewusste Europe, das mit das starke Europa. Könntest du da vielleicht noch ein bisschen anreißen, was du da skizzierst oder was für Ideen du hast dazu?
Also wenn du mich als jemanden fragst, der jetzt sagt, wie können wir die Demokratie wiederbeleben oder die Zustimmungswerte zur deutschen Politik erhöhen, dann sind das, glaube ich, zwei unterschiedliche Fragen. Die eine Frage ist, was kann Politik, was kann der Diskurs verändern und möglicherweise die Erwartung der Wählerinnen und Wähler, dass sie eine größere Zufriedenheit mit dem politischen System und möglicherweise auch mit der gegenwärtigen Regierung oder Opposition empfinden. Mhm. Und zum anderen, was sind systemische Veränderungen? Ich möchte mal mit dem ersten anfangen.
Okay.
Ich glaube, wir müssen uns als erstes mal bewusst machen, wir glauben immer, die Unzufriedenheit mit AfD und Ähnlichem, die sich durch AfD und Ähnlichem ausdrückt, hätte was zu tun mit dem Heizungsgesetz oder mit der Flüchtlingskrise oder mit der Silvesternacht 2015 und 16. Und ich glaube, was wir uns nicht bewusst machen, und das ist ja eigentlich auch nochmal die Kernthese meines Buches, ist, das sind alles Symptome. Aber der eigentliche entscheidende Ursache ist wirklich die digitale Disruption. Denn erst durch diese aufgehetzte Debatte, die um diese Ereignisse stattfindet und sich dann entsprechend polarisiert, wie wir es gerade eben besprochen haben, in den sozialen Netzwerken, findet diese Polarisierung und diese Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts statt. Das heißt, wir hatten ja früher auch schon schwierige Debatten, aber diese Debatten konnten durch anders strukturierte Debatten, durch anders strukturierte Medien wieder befriedet werden. Im Moment hat man nicht den Eindruck, dass wir Debatten wieder befrieden können. Ich denke da zum Beispiel an die Corona-Pandemie. Ich finde es bedauerlich, dass die Bundesregierung eigentlich keine Aufarbeitung der Corona-Zeit so richtig systematisch angeleiert hat. Denn grundsätzlich glaube ich, dass die Bundesregierung alles in allem gut und vernünftig gehandelt hat, aber da waren sicherlich auch grobe Schnitzer dabei. Und ich glaube, es würde helfen, um wieder eine Verbindung und um einen Ausgleich herzustellen, auch diese Fehler aufzuarbeiten, aber eben auch deutlich zu machen, dass einige Dinge, wo wir heute sagen, ach, das war ein Fehler, das sind eben auch Rückschaufehler, weil wir es heute besser wissen als damals. Das heißt, Aufarbeitung zur Befriedung. Mhm. Und ich glaube, da kann Politik einen besseren Job machen. Und das liegt auch daran, wie offen wir sind, mit unseren eigenen Fehlern umzugehen. Und das fällt mir auch zum Beispiel in der Debatte um die AfD auf. Ja? Mhm. Ich halte das für eine extrem gefährliche Partei. Aber wir sprechen viel zu viel über uns geht es viel zu viel um die Verortung. Wir dürfen nichts mit der AfD zu tun haben. Wir dürfen mit denen nicht zusammenarbeiten. Wenn ich schon dieses Wort Brandmauer höre, kommt mir schon die Galle hoch. Ja, also was soll das? Es geht eigentlich gar nicht mehr um Argumente, sondern es geht nur noch um Verortung.
Ja, um Mauern.
Um Mauern. Also als wäre eine Berührung gefährlich. Ja, schon fast, als würden wir uns selbst nicht mehr zutrauen, sachlich argumentieren zu können.
Stimmt.
Und so ähnlich sind auch viele Stücke gegen die AfD geschrieben. Ich vermisse da ehrlicherweise die sachliche Argumentation. Da ist viel Häme dabei. Da ist viel auch Kritik am Osten dabei, selbst wenn ich die Spiegelberichte darüber lese. Und da fehlt mir wirklich die inhaltliche Auseinandersetzung. Und ich wünsche mir eine inhaltliche Auseinandersetzung. Und ich wünsche mir, dass die Parteien und die politischen Richtungen, die zu Recht die AfD anklagen, sich politisch inhaltlich positionieren gegenüber der AfD und nicht moralisch, hämisch, wehleidig. Und solange wir das nicht verändern, wird die AfD auch weiter Zulauf haben. Weil die Menschen auf diese Form der moralischen Verortung keine Lust haben, solange sie nicht sehen, dass grundsätzliche Probleme nicht adressiert werden. Und es gibt Probleme, die Menschen adressiert sehen wollen, aber in einer anderen Sprache und mit einem anderen Impetus, mit einer anderen Ernsthaftigkeit, als es die AfD tut. Aber solange das die etablierten Parteien nicht tun, sondern sich nur moralisch abgrenzen und das durch die Medien flankiert wird, wird es nicht gelingen, die AfD klein zu bekommen.
Ja, das ist interessant, wie du es sagst. Nämlich, solange man sie nur in die Schmuddelecke stellt, wird sie natürlich als Protestpartei auch Zulauf haben. Und statt, wie man es eigentlich auch, sagen wir mal, gewöhnt ist von der Demokratie, dass man streitet mit anderen Meinungen, dass man eigentlich sogar froh ist, eine Steilvorlage zu haben, um seine rhetorischen und inhaltlichen Kräfte auszuspielen, da fehlt sicherlich Dialog. Ja, Andreas, ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch. Für viele schlaue Worte, viele Inspirationen. Wer nochmal nachlesen möchte, wir verlinken in den Shownotes weitere Informationen über Andreas Bartelmiss, über das Buch, über das wir gesprochen haben, sowie über andere Publikationen, die er im Laufe der Jahre veröffentlicht hat. Andreas, du schlägst im Grunde am Ende des Buches versöhnliche Töne an. Und glaubst eigentlich, dass es Lösungen gibt, dass wir Probleme nicht nur national anpacken sollten und dass es vielleicht auch eine globale Bürgergesellschaft geben könnte? Magst du uns dazu noch zum Abschluss ein paar Worte erläuternd sagen, was die Lösung aus deiner Sicht hier sein könnte?
Jetzt muss man ja sagen, das Buch ist 2020 kurz vor der Pandemie erschienen und in diesen 3 Jahren ist ja eine Menge passiert. Vielleicht so viel wie in kaum anderen 3 Jahren zuvor. Und leider muss man sagen, dass natürlich diese 3 Jahre eher dazu beigetragen haben, dass sich die Gesellschaften weiter polarisiert haben, dass der Protektionismus stärker zugenommen hat. Wir denken an China, wir denken an die Problematik mit Russland, dem super aggressiven Putin, dem Angriffskrieg auf die Ukraine und Ähnlichem. Trotzdem die Idee zu sagen, wir erleben im Moment ein Disruptionsgewitter, einen Moment, wo alles durcheinander geht. Ähnlich wie am Anfang der Industrialisierung oder am Anfang, wie vorhin erwähnt, wo die Druckerpresse auf einmal die Möglichkeit gab, die Reformation anzutreiben und letztlich in den 30-jährigen Krieg führte. Das muss man ja auch mal deutlich sagen. Oft führen Disruptionen auch in Konflikte und in Kriege. Möglicherweise sind wir genau in diesem Gewitter. Und das mag jetzt pessimistisch klingen, aber möglicherweise ist der Blick nach vorne ein guter, nämlich in dem Moment, wo wir uns an diesen technologischen Fortschritt gewöhnen, wo wir neue Regeln erfinden. Du hast es gerade gesagt, genauso miteinander umgehen im Analogen wie im Digitalen. Eine neue Achtsamkeit, eine neue Ethik entwickeln. Möglicherweise entsteht durch die Zwangsläufigkeit des Globalen, die durch das Digitale entsteht, auch so etwas wie eine digitale Bürgergesellschaft. Das ist zumindest die Vision am Ende meines Buches. Im Moment sind wir davon weit entfernt, aufgrund auch der Konfliktlagen, die ich gerade angesprochen habe. Aber möglicherweise ist es eine Vision, dass die Bürger selbst abseits von Staaten oder über Staaten hinweg sich untereinander verbinden, das, was wir eingangs unseres Gespräches besprochen haben, nämlich, dass sie eben auch durch soziale Medien eigene Möglichkeiten der Globalisierung haben, nennen wir es mal so. Und dass daraus etwas entsteht, was stärker ist als Staaten, als Diktaturen, als Repressionen. Und daraus eine, ja, nennen wir es mal, neue Staatlichkeit oder eine neue Form des Bürgertums entstehen kann. Aber ich glaube, da stehen wir noch nicht mal am Anfang, sondern das ist wirklich eine Vision und eine Hoffnung, die ich mit der digitalen Disruption als positiven Ausblick verbinde.
Ja, ich weiß nicht, ich höre, dass du das kritisch betrachtest. Ich stelle aber auch fest, dass zum Beispiel durch den schrecklichen Angriffskrieg Russlands sich der Westen auch wiederum sehr stark geschlossen hat. Jetzt nicht auf der Ebene, die du speziell meinst, nämlich auf Ebene einer Bürgerschaft, sondern durchaus auch auf staatlicher Ebene und der Regierung. Aber durchaus gibt es ja auch wieder eine stärkere Geschlossenheit, die, glaube ich, ja auch eine systemische ist, weil man ja auch weiß, hier steht auch die Demokratie am Pranger. Ja, Andreas, herzlichen Dank für einen kleinen Einblick in deine Gedankenwelt und dass du uns hier ein bisschen durchgeführt hast und inspiriert hast. Und ich hoffe, dann sehen wir uns bald oder hören uns bald nochmal wieder.
Lieber Alexander, es war schön, hier gewesen zu sein und mit dir zu sprechen.
Vielen Dank. Auf bald. Auf bald. Ciao.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.